Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich jetzt tatsächlich heute Morgen mit euch zusammen zu sein. Es ist tatsächlich bei uns eine lange Zeit, als wir das letzte Mal hier waren. Joab hat gesagt, ich soll kurz ein paar Sätze zu mir sagen, dann mache ich das. Ich bin der Christoph Greger, verheiratet mit Tabea und unserem, also nicht verheiratet mit unserem, aber mit Sam, unserem kleinen Sohn. Genau, komme aus der Gemeinde in Metzing, arbeite. Nebenher darf ich auch Theologie studieren und ja, würde sagen, ich bin langer und guter Freund von Benny und Joab aus eurer Gemeinde. Ja, 28 Jahre und wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mich nachher noch fragen. Ich denke, das langt erstmal. Ja, heute Morgen möchten wir uns einen Psalm zusammen anschauen, einen Psalm von David, der tatsächlich absolut präzise beschreibt, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. Und das Krasse ist, dass sogar 1000 Jahre bevor der Kreuzestod Jesu eigentlich stattgefunden hat. Und David beschreibt in diesem Psalm das Kreuz genauso klar wie Matthäus, Markus, Lukas und Johannes in ihren Evangelien, die dabei gewesen waren, die davon gehört haben. Und Jesus, das werden wir gleich sehen, hat selber sogar ein paar Aussagen aus diesem Psalm direkt eins zu eins am Kreuz auf Golgatha zitiert. Und man geht auch davon aus, dass Jesus diesen gesamten Psalm am Kreuz für sich gebetet hat. Und deswegen ist dieser Psalm auch als der Kreuzespsalm bekannt. Dieser Psalm ist zwar von David geschrieben, jedoch denke ich, werden wir jetzt gleich sehr schnell sehen, dass Gott durch David, gewirkt natürlich durch den Heiligen Geist, sehr vieles auf Jesus prophetisch niederschreibt. Und ich denke, wir bekommen in diesem Psalm einfach in der herrlichen Art und Weise beschrieben, was Jesus am Kreuz gefühlt hatte, aber auch wie furchtbar der Tod Jesu am Kreuz war. Auf der anderen Seite bekommen wir auch geschildert, welche Folgen dieser Tod hat. Also ein sehr, sehr, sehr spannender Psalm. Und dieser Psalm ist tatsächlich in seiner Beschreibung so einzigartig, so dass Spurgeon einmal über diesen Psalm im 19. Jahrhundert sagte: Wir sollten den Psalm mit großer Ehrfurcht lesen. Lasst uns wie Mose beim brennenden Busch unsere Schuhe ausziehen, denn wenn irgendwo in der Heiligen Schrift unsere Füße an heiliger Stätte stehen, dann heute in diesem Psalm. Dieser Psalm ist was ganz Besonderes, vor dem es einfach nur gilt, Ehrfurcht zu haben, wenn wir ihn lesen. Vielleicht wissen es jetzt manche. Heute Morgen möchten wir uns den Psalm 22 zusammen anschauen. Und ihr dürft gern mal aufschlagen und ich beginne jetzt erstmal die ersten 22 Verse zu lesen. Und ich lese aus der Schlachterbibel. Dem Vorsänger nach der Melodie Hymn der Morgenröte, ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen der Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. Jo, vielleicht kann ich diesen Pointer haben. Ist das schon an? Noch eine kleine Präsentation. Ja, so lang. Ich habe diesen Psalm tatsächlich jetzt in zwei Blöcke geteilt. Der erste Block sind die Verse 1 bis 22, wo es einfach um diesen Schrei um Hilfe geht. Deswegen habe ich auch zu Beginn jetzt nur die ersten 22 Verse gelesen. Und der zweite Block, Dankeschön, sind dann die Verse 23 bis 32, wo es um den Lobpreis Gottes geht und den Ausbau des Reiches. Dazu kommen wir dann im zweiten Teil. Ah ja, perfekt. Ich habe heute tatsächlich keine Predigt, wie man es vielleicht so kennt, wo ich 4, 5 Punkte habe, die ich abhandeln möchte, sondern meine Gliederung, deswegen habe ich auch die PowerPoint, ist der Psalm selber. Ich möchte weitestgehend durch die meisten Verse einfach durchgehen und versuchen, die Herrlichkeit des Christus aus diesem Psalm herauszuarbeiten. Und beginnen wir gleich mit Vers 2. Perfekt. Ich lese nochmal. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Und das ist genau der Schrei von Jesu am Kreuz auf Golgatha, von dem Matthäus und auch Markus sprechen. Markus und Matthäus geben uns sogar noch die aramäischen Worte vor. Joab hat es vorhin gelesen. Und die Frage ist jetzt, was sagt dieser Schrei aus? Und ich denke, er sagt uns vor allem dieses, dass Jesus hier sich mit allem, was er hatte, an Gott klammern wollte, indem er zweimal ruft, mein Gott, Jesus war in der größten Not, in der größten Drangsal, der sich jemals hier auf Erden ein Mensch befinden wird. Jesus schreit hier wie ein Kind, welches in Not ist und seinen Papa, seinen Vater um Hilfe ruft. Sowas wie, Papa, warum hilfst du mir nicht? Papa, warum hilfst du mir nicht nur? Warum entfernst du dich auch noch von mir? Warum? Ich kann es nachvollziehen, dass Judas mich verlassen und verleugnet hat oder verraten hat, dass Petrus mich verlassen und verleugnet hat, 3-mal sogar. Ich verstehe, warum alle meine Freunde weg sind, aber du, mein Gott, das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte, dass du mich verlässt. Das sind höllische Qualen, denn in der Hölle, davon bin ich überzeugt, wird gerade diese Flamme am heißesten brennen, dass die Seelen von Gott verlassen sein werden. Und ich stelle mir diese unglaubliche Einsamkeit, diese Verlassenheit so unglaublich schlimm vor. Denn alleine wir Menschen, wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, dann wollen wir nicht alleine sein. Wir wollen Trost, Geborgenheit. Wir wollen jemand, der sich um uns kümmert, der für uns da ist, der uns hilft. Denn wenn niemand für uns da ist, dann ist das Problem auch noch 1000-mal größer. Und besonders dann, wenn man um Hilfe schreit, wenn man unbedingt jemand braucht. Was musste Jesus nur ertragen, der von allen Menschen und von Gott verlassen wurde? Und das, obwohl er, wie wir wissen, nicht mal schuld daran war. Jetzt kurz, was ist aber der Grund dafür, dass Gott so etwas tun musste, dass Gott seinen Sohn so leiden lässt? Jesus wurde von Gott verlassen, ich denke, das wissen wir, weil unsere Sünden Gott von Jesus trennen mussten. Es ist das eingetreten, was Paulus 1000 Jahre später im 2. Korinther 5, 21 sagt, wo es heißt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus wurde von Gott verlassen, weil er ein Sünder, weil er zur Sünde wurde, und damit kann Gott nicht. Jesus litt Höllenqualen, weil er zur Sünde gemacht wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kommt es dir jetzt auch so in den Kopf oder die Frage in den Kopf, ja Gott, warum warum musst du eigentlich mit deinem Sohn so konsequent sein? Wieso konntest du nicht einmal so ein Auge zudrücken? Schau mal, wie sehr er gelitten hatte. Schau mal, er rief, wie es jetzt in Vers 3 steht, bei Tag und bei Nacht. Also er rief dich, solange die Sonne scheint und auch während dieser dreistündigen Finsternis, wir haben es gelesen, die die Welt überkam, als Jesus am Kreuz hang. Also nochmals, warum Gott, warum hast du nicht gehört? Warum hast du ihn verlassen? Und die Antwort finden wir tatsächlich in Vers 4. Hier sagt Jesus selber, aber du bist heilig. Was nichts anderes sagt als Gott, ich verstehe, warum du dich von mir trennen musstest, denn Jesus hält sich hier Gottes Charakter vor Augen. Jesus führt sich vor Augen, dass das die absolut angemessene Reaktion von Gott aufgrund seiner Heiligkeit ist, sich von Sünde zu trennen. Menschlich gesehen, und das ist auch so schön, dass wir an Jesus seine Menschlichkeit sehen, konnte es kaum ertragen und brachte zum Ausdruck, wie furchtbar es sich anfühlte ohne Gott. Aber auf der anderen Seite wusste Jesus, dass Gott mit Sünde nicht kann. Anstatt dass Jesus dann hier um Mitleid bettelt, lobt Jesus Gott für seine angemessene Reaktion in Heiligkeit. Aber Jesus hält sich nicht nur Gottes Charakter vor Augen, er hält sich auch Gottes Vergangenheit vor Augen. Er tut sich in den Versen 5 bis 6 selber nochmal die Geschichte Israels vor Augen malen. Denn aus dem Text geht heraus, aus den Versen, dass sie immer wieder auf Gott vertraut hatten und er sie dann gerettet hatte. Dreimal wird hier das Wort Vertrauen verwendet. Also Gott befreite sein Volk immer wieder, muss man auch sagen, aus ihren selbstverschuldeten Nöten, wenn sie auf ihn wieder neu vertrauten. Und Jesus macht sich Mut, indem er weiß, auch wenn ich jetzt alleine bin, vertraut er darauf, dass dieser Zustand sich einmal ändern wird. Dass Gott ihn nach dieser Tortur einmal, nach dem Kreuz wieder zu sich holen wird. Dass Gott sich ihm wieder zuwendet. Dass das Verlassensein bald ein Ende haben wird. Gehen wir mal weiter im Text. Die Verse 7 bis 9 sind jetzt tatsächlich auch sehr bezeichnend. Hier sehen wir jetzt schon mal prophetisch voraus, welche Verspottung Jesus ausgesetzt sein wird. Und was jetzt hier sehr, sehr krass ist, er bezeichnet sich sogar als Wurm. In Vers 7. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, dem eigentlich ja jeder Ruhm gebührt, jeder Preis, wurde so erniedrigt, dass er sich wie ein Wurm fühlt. Also nicht mal mehr wie ein Mensch. Aber warum Wurm? Warum, wie kommt man jetzt auf den Wurm? Warum fühlt er sich so? Und ich denke, es liegt auf der Hand, dass damals wie heute ein Wurm als etwas Geringes galt, als etwas Hässliches, als etwas Unerwünschtes. Aber das Interessante ist, es steckt tatsächlich noch mehr hinter dem Begriff, hinter der Bedeutung des Wurmes, weil das gleiche Wort, was jetzt hier im Hebräischen verwendet wird für das Wort Wurm, finden wir in Jesaja 1, Vers 18. Und da steht das Wort Karmesinrot. Manche Bibeln übersetzen auch Scharlachrot. Und was jetzt hier interessant ist, dass diese Art Wurm, die gab es natürlich, diesen scharlachroten Wurm. Und dieser Wurm wurde aus folgendem Grund so genannt. Und zwar, diese Wurmart wurde verwendet, um scharlachrote Farbe herzustellen. Und wie hat man das gemacht? Eigentlich ein ganz einfacher Herstellungsprozess. Man hat diesen Wurm zerquetscht und dann kam dicke, scharlachrote Flüssigkeit heraus, die dann als Farbstoff verwendet werden konnte. Ich denke, das Bild ist schon sehr, sehr zutreffend auf Jesus. Jesus fühlt sich als dieser hässliche, unerwünschte Wurm dort am Kreuz, damit er vom Zorn Gottes zerquetscht wird. Damit sein Blut vergossen wird. Und dieses Blut ist dafür da, um unsere dreckigen Kleider wieder reinzuwaschen. Jesus musste zerquetscht werden, wie ein Wurm, damit sein Blut hervortritt. Und ich denke, wir sehen hier schon, wie wundervoll dieser Jesus ist. Aber die Menschen haben das leider nicht so gesehen, wie wir es jetzt hoffentlich gerade tun, wie herrlich Jesus ist, sondern sie haben ihn, wie es auch in den Versen 7 bis 9 zu sehen ist, verspottet. Wie es auch in Matthäus 27, 39 heißt. Und als sie vorüberging, verspotteten sie ihn und schüttelten ihre Köpfe. so ganz nach dem Motto, haha, Jesus, jetzt hast du endlich das, was du verdient hast, was du dir verdient hast. Und hier in Vers 9 sehen wir sogar, hier in Vers 9 wird uns sogar gesagt, was sie unter anderem noch gesagt haben. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Also mit anderen Worten, hey, Jesus, wo ist eigentlich dein Gott? Wir dachten, du bist der Sohn Gottes. Welcher Vater würde seinen Sohn in dieser Situation hier am Kreuz nicht helfen? Wir dachten, wenn du schreist, dann hilft er dir auch. Das ist doch ein Beweis, du bist gar nicht der Sohn Gottes. Wahnsinn, oder? Was unser lieber Herr Jesus einfach erdulden musste. Aber es geht noch weiter, die Tortur. Und um der Zeit willen überspringe ich die Verse 10 bis 12 und gehe jetzt auf die Verse 13 bis 14 ein. Weil es ist wirklich unglaublich, was hier jetzt beschrieben wird. Hier wird von den Stieren, ich hoffe, ihr könnt es alle lesen wegen meinem Kopf, den Stieren von Baschan gesprochen. Manche Ausleger meinen, dass hier die Menschenmenge gemeint ist, die um das Kreuz standen, die feindlich Jesus gegenüber gesinnt waren. Jedoch denke ich persönlich, und das sagen auch viele, dass hier primär die Herrscher von Satan gemeint sind. Dämonen, die hier vermeintlich ihren Sieg in Gänze ausschöpfen. Aber wie kommt man darauf, dass es Dämonen sind, dass es wirklich die Unterwelt ist? Wenn man hier ein bisschen forscht, was es mit diesem Ort Baschan auf sich hat, dann sieht man, dass in Baschan damals die größten Stiere gelebt hatten, weil dort hatte es die besten Weideplätze. Und was auch interessant ist, diese Stiere, die haben jetzt nicht jemand so gehört, die haben frei dort gelebt, dementsprechend waren sie auch sehr, sehr wild. Und in der kananäischen Religion war es bekannt, dass oder die Kananäer glaubten, dass die Stiere von Baschan von Geistern besessen waren. Also damals galt dieser Ort als okkulter Ort, den es zu fürchten galt, wo man nicht einfach so lieb und gern mal hingegangen ist für einen Sonntagsspaziergang. Und was auch interessant ist, was sie glaubten, dass die Geister der Stiere auch oft dann Menschen übertreten können. Deswegen hat man diesen Ort umso mehr gemieden, nicht dass man auch seinen bösen Geist bekommt. Und es ist jetzt sehr, sehr interessant, dass diese Begrifflichkeit hier verwendet wird. Und daher nehme ich definitiv an, dass Jesus dort am Kreuz nicht nur die Menschen, die ihm feindlich gesinnt waren, gesehen hat, sondern er nimmt die ganzen Mächte der Finsternis. Er nimmt die komplette Hölle wahr, die nichts mehr wollen, als dass dieser Jesus endlich stirbt. Dass er zerstört wird, dass sie Ruhe haben, dass sie den Krieg gewinnen, die nichts mehr wollen, als Jesus gequält zu sehen. Sogar Satan ist höchstpersönlich anwesend. In Vers 22 kommen wir nachher noch drauf, spricht der Psalmist von dem Löwen, was auch ein Bild auf Satan ist, wie in 1. Petrus 5, Vers 8, der ihm gegenübersteht. Also was sehen wir hier am Tod Jesu Christi? Alle sind gegen Jesus. Die Menschen, die Unterwelt, alles hat sich gegen Jesus versammelt. Und jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich für Jesus? Wer kämpft mit ihm? Vers 12, da heißt es, sei nicht fern von mir, denn die Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Niemand rettet Jesus. Jesus hätte sich seine Kehle um Hilfe ausschreien können, es hätte ihm niemand geholfen. Jesus musste da ganz alleine durch, das für dich und für mich. Und ich denke, wir können ansatzweise erahnen, was da nur los gewesen sein musste am Kreuz auf Golgatha. Alles hat sich gegen Jesus gerichtet. Und er war ganz allein und niemand stand ihm beiseite. Kommen wir zu Vers 17. Zu Vers 16 komme ich gleich. In Vers 17 heißt es, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Hier möchte ich nur kurz noch auf den Punkt zu sprechen kommen, dass sie seine Hände und Füße durchgraben oder durchbohrt haben. Jesu Hände, das wissen wir aus den Evangelien, wurden durchbohrt. Jesu wurde an dieses furchtbare Kreuz gehängt. Und ich finde es so mega interessant, was David sich hier eigentlich denken musste, als er das niedergeschrieben hatte, weil wir wissen, oder zumindest wird es uns nicht überliefert, dass David uns ihm irgendwann die Hände und Füße durchbohrt wurden, wen oder was er da denken musste. Wir wissen's. So, gedanklich wieder zurück an das Kreuz. Wie ging es Jesus jetzt körperlich an diesem Kreuz? Also er wurde ans Kreuz gehängt. Was sagt der Psalm dazu? Wie hat sich Jesus dabei gefühlt? Wie ging es ihm? Vers 16. Ist ja schon gewesen. Da heißt es, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Was geht aus dem Vers, können wir uns, denke ich, ganz leicht denken. Natürlich ging es Jesus nicht gut an dem Kreuz auf Golgatha. Er fühlt sich wie eine vertrocknete Tonscherbe. Also er fühlt sich wie ein Tongefäß, das jemand weggeworfen hat. Und er fühlt sich wie ein Stück von diesem Gefäß, also was in tausend Teile zerfallen ist und er ist eine Scherbe davon. Und nicht nur das, er fühlt sich wie eine vertrocknete Tonscherbe, also etwas, das rissig und getrocknet ist. Also wie fühlt sich Jesus körperlich am Kreuz? Er fühlt sich komplett zerbrochen, wie in tausend Teile zerfallen, faltig, gesplittert und total vertrocknet von der prallen Sonne. Weil er sagt, meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du hast mich an den, mich an den Staub des Todes gelegt. Also Jesus hatte unsagbaren Durst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat dieses Dursthaben tatsächlich an eine Begebenheit erinnert, gerade von dem Lazarus, dem armen Lazarus und dem reichen Mann, wo Lukas 16 eine Begebenheit tatsächlich aus dem Scheol beschrieben wird. Und in Vers 24 heißt es, also dieser reiche Mann ist im Scheol, in der Hölle, da heißt es, und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er mir die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide furchtbar in dieser Flamme. Das ist auch, fand ich sehr interessant, so offensichtlich, in der Hölle, da will man irgendwie, wenn es auch nur ein Tropfen Wasser ist von dem Finger von jemand anders, minimale Linderung, dass es nicht so furchtbar ist. Und so fühlte sich auch Jesus, so wie dieser Mann, hier aus Lukas beschrieben, Höllenqualen, litt Jesus am Kreuz auf Golgatha und wünschte sich auch vielleicht nur einen Tropfen Wasser von jemand, der ihm hilft und etwas gibt. Aber nicht nur das, Vers 18, da heißt es, ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Und ich finde Vers 18 auch sehr, sehr krass, denn hier heißt es, er kann alle seine Gebeine oder alle seine Knochen zählen. Und das bedeutet, wenn wir uns das vorstellen, Jesus hat gar nicht mehr groß nach vorne geschaut, als er so am Kreuz hing, sondern hatte kaum noch Kraft, wo hat er runtergeschaut, hier Kopf runter, auf seinen Körper. Und was sieht er? Seine Knochen, seine Gebeine. Jesus sah seinen entstellten Körper, als er runterschaut. Jesus sah seinen Körper, der zerschlagen wurde, bespuckt wurde. Und er sah, dass er nicht mehr schön anzusehen war. Jesaja 52, Vers 14 möchte ich hier noch lesen, wo es heißt, Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, nicht mehr wie das eines Menschen und seine Gestalt nicht mehr die wie der Menschenkinder. Also wir haben hier ein Bild von Jesus Christus am Kreuz, was einfach nicht mehr menschlich ist. Er wurde so entstellt, dass er wahrscheinlich, dass man sich die Blicke am liebsten davon richten würde, weil man sowas selten sieht, dass ein Mensch so geschändet wurde. Also Jesus hängt dort am Kreuz und sieht seinen entstellten Körper, wenn er runterschaut. Könnt ihr meinen, das ist genug? Aber ist es nicht. Vers 19, die Tortur geht weiter. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Sehr bekannte Worte, Joab hat es vorhin auch gelesen, in den Evangelien wird es beschrieben, dass um Jesu Gewand das Los geworfen wurde, Und ich finde es so überragend, wie Gott dafür sorgt, dass das, was er vor 1000 Jahren schreibt, explizit so eintrifft. Die römischen Soldaten haben genau das getan, was hier in diesem Psalm steht und prophezeit wurde. Aber jetzt die Frage, warum ist es so wichtig, das zu erwähnen? Warum brauchen wir diese Info, dass um Jesu Gewand gewettet wurde und losgeworfen wurde? Hierzu ist es auch kulturell, muss man wissen, dass es damals so war, dass der Umhang eines Mannes oder einer Frau etwas sehr Kostbares war. Und das vor allem für ärmere Menschen. Man durfte zum Beispiel auch den Umhang oder den Mantel niemals als Bürge für etwas nehmen, ohne es vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurückzugeben. Denn dieser Mantel oder der Umhang, das war zugleich Gard für die Ärmeren, Decke und auch Bett zugleich. Besonders wenn man dann unterwegs war und damals waren sie halt zu Fuß viel unterwegs. Der Umhang war für viele Menschen der wichtigste Besitz, vor allem, wie gesagt, wenn man unterwegs war. Und was auch üblich war, wenn ein Mensch dann starb, dass man diesen Umhang der Familie zurückgibt, der Mutter, Vater, je nachdem, Bruder, Schwester, Kind, wer in der Familie gerade da ist. Und vor allem, wie bereits gesagt, bei ärmeren Leuten, wie es zum Beispiel Jesus, der arme galiläische Zimmermann war. Aber was sehen wir in dem Text? Es war diesen Soldaten absolut egal. Sie waren der Mutter Jesu gleichgültig. Und es waren einfach gefühlslose Soldaten, die sehen diesen Mann am Kreuz bluten. Sie sehen ihn schreien und sie haben nichts Besseres zu tun, als um diesen Mantel zu wetten. Anstatt ihn, wie es sich gehört, und zu Maria zu gehen, zur Mutter Jesu, ihnen den Mantel zu geben und ihr wenigstens etwas von ihrem Sohn zu geben. Aber nicht mal das war ihnen gegönnt. Maria, die vermutlich völlig am Ende war, als sie das sehen musste, kriegt gar nichts von ihrem Sohn. Nein, die Soldaten halten das letzte bisschen den Mantel für sich und wetten auch noch drum. Ich denke, wird einfach deutlich, was unser Jesus erdulden musste, welche Schmach, welche Qualen. Ja. Dann kommen wir zu den Versen 19 bis 21. Oder 20 bis 22. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht auch der Höhepunkt dieses Gebets, wo Jesus nochmals zu Gott ruft und sagt, hilf mir. Hilf mir. Vers 20. Und dann endlich Vers 22 die Wendung. Denn im letzten Moment heißt es, ja, du hast mich erhört und gerettet. Und tatsächlich an diesem Punkt, kurz bevor dann Jesus gestorben ist, hat das Schweigen des Vaters offensichtlich ein Ende gehabt. Jesus muss gespürt haben, es ist vollbracht. Jesus wusste jetzt, er hat die Schuld komplett bezahlt. Die Tortur ist vorbei. So wie es, kommen wir nachher noch, aber jetzt Vers 32 heißt, sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkünden dem Volk, das geboren wird, dass es vollbracht ist. Jesus hat es vollbracht. Jesus hat gesiegt. Jesus hat gewonnen. Sünde, Tod, Satan, alles. Alle haben verloren. Jesus ruft, und das haben wir jetzt in diesem Evangelium vorhin nicht gehört, aber es kommt aus den anderen raus, am Schluss aus mit letzter Kraft und wahrscheinlich auch mit letzter Mühe, so hebt er nochmal sein Haupt hoch und sagt, es ist vollbracht, und Kopf wieder runter, und Jesus stirbt. Jesus hat hier das größte Leid auf sich genommen, damit der größte Sieg errungen wurde, der jemals errungen wurde. Und ihm sei dafür die Ehre, dass er diese gerade beschriebene Tortur auf sich genommen hat und standhaft geblieben ist und es vollbracht hat. Und bevor wir jetzt zum zweiten Part des Psalmes kommen, zu dem Lobpreis, möchte ich unbedingt noch zwei Sachen dazu praktisch sagen. Und als erstes möchte ich einfach die Frage in den Raum stellen, starb Jesus für dich? Glaubst du, dass Jesus auch diesen bestialischen Tod für dich erlitten hat? Weil wir wissen auf Grundlage von Gottes Wort, dass der Zorn Gottes nach Johannes 3,36 immer noch auf uns liegt, wenn wir nicht glauben. Und wir dasselbe Schicksal erdulden werden wie Jesus Christus, aber mit einem entscheidenden Unterschied, und der ist verheerend, und das auf ewig. Du wirst auf ewig, wenn du nicht glaubst, getrennt von Gott sein. Du wirst auf ewig gequält werden und immer wie dieser Mann wünschen, dass doch jemand mit einem Tropfen Wasser kommt, damit er wenigstens ein bisschen was im Leben in der Hölle dort spürt, was Gutes. Aber das wird's nicht geben. Die Hölle wird furchtbar sein, so wie Jesu Tod furchtbar war. Und ich möchte einfach dir zurufen, glaube an den Herrn Jesus Christus, wenn du erkennst, dass auch du schuldig bist. Denn sei dir bewusst, du bist schuldig. Das verspreche ich dir auf Grundlage von Gottes Wort. Jeder Mensch ist schuldig. Jeder Mensch braucht Vergebung, denn Gott distanziert sich einmal von jedem Sünder, wie er es hier bei Jesus getan hat. Daher ruf ihn an, such Vergebung in dem Blut Jesu Christi. Mach's fest. Und eins sei gesagt, die Lage ist tatsächlich wirklich ernst. Und ich bin davon überzeugt, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschonte, dann glaubt mir, dann würde er uns auch nicht verschonen, wenn wir nicht an ihn glauben und dieses wunderbare Werk Jesu Christi annehmen. Rettung ist hier auf Erden immer möglich, weil Jesus sein Leben gab. Lass es doch bitte, falls es noch nicht geschehen ist, für dich geschehen. Jetzt noch ein weiterer Punkt an alle, die jetzt auch wirklich sagen können, ja, Jesus starb diesen furchtbaren Tod für mich. Jetzt die Frage, welche Rolle spielt das Evangelium, der Tod Jesu Christi und das Auferstehen Jesu Christi in deinem Leben? Aber das ist jetzt nur mein Eindruck, vielleicht ist es bei euch anders, aber ich habe leider oft das Gefühl, dass das Evangelium lediglich so wie eine Eintrittskarte in den Himmel angesehen wird. Also man bekehrt sich einmal und dafür braucht man das Evangelium und dann rückt das Evangelium mehr und mehr so in Vergessenheit. Weil denn jetzt geht's ja darum, dass man schaut, wie man ein guter Christ wird, dass man seine stille Zeit einhält, dass man regelmäßig Zeugnis abgibt, pflichtbewusst in die Gemeinde geht oder was weiß ich, den Zehnten gibt. Aber, und das möchte ich deutlich sagen, das christliche Leben ist nicht so, dass man durch die Gnade einmal Zutritt bekommt und dann immer weniger abhängig wird von dieser Gnade. Das christliche Leben bedeutet ganz im Gegenteil, immer mehr von dieser Gnade abhängig zu werden. Das christliche Leben ist, finde ich, ein schönes Beispiel, ist wie so eine Raupe, die einmal jetzt Flügel bekommt, wenn sie zum Schmetterling wird. Aber nur, weil dieser Schmetterling jetzt einmal diese Flügel bekommen hat, heißt es nicht, dass er dadurch jetzt weniger abhängig von den Flügeln ist. Nein, ganz im Gegenteil. Er braucht die Flügel jeden Tag, um hin und her zu fliegen. Er muss sie benutzen, um so zu leben, wie Gott es wollte, als ein Schmetterling. Du und ich müssen im Evangelium wachsen, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Das Evangelium ist die Nahrung für unseren Glauben. Denn nur unverdiente Gnade kann unser Herzen wirklich erweichen und umwandeln. Und ganz wichtig, unser Ungehorsam wird nie durch unseren Versuch oder irgendwelchen gelernten Sachen, also durch unseren versuchten Gehorsam geheilt. Das wird nicht funktionieren. Das Evangelium ist der Motor, wie bei einem Flugzeug, der verantwortlich ist, dass das Flugzeug startet, aber auch ganz wichtig, dass das Flugzeug in der Luft bleibt, dass das Flugzeug sein Ziel erreicht. Das Evangelium ist das, was uns zu Gott bekehrt, das, was uns an Gott hält und das, was uns auch einmal zu Gott führen wird. Wir hatten tatsächlich diese Woche, also ich mache in Metzing Jungschau und da fand ich sehr interessant, da haben wir über ein ganz anderes Thema gesprochen aus dem Jakobusbrief, da ging es um Bevorzugung, also es war gar nicht mein Part, aber ging es um Bevorzugung und lieb deinen Nächsten. Und ich fand es so mega, wie ein Kind einfach sagt, ja, alles schön und gut, aber was ist, wenn ich eine Person gar nicht lieben will? Was mache ich dann? Es steht ja da, aber ich will nicht. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, darüber zu sprechen und haben das Evangelium hervorgeholt, sind das nochmal kurz durchgegangen und haben dann entdecken dürfen tatsächlich, und das fand ich so schön, hat sie nachher nichts mehr dazu sagen können, weil ich hatte schon das Empfinden, auf einmal hatte sie Lust, doch das mal zu probieren, diese Person, die sie, was auch immer, wieso auch immer, nicht mag, doch mal versuchen zu lieben, sie doch nicht irgendwie blöd zu behandeln. Und man hat echt gemerkt bei ihr, hey, wird's jetzt doch nochmal versuchen, aber auf Kraft des Evangeliums, weil sie erkennt, dass sie schuldig ist und Jesus sein Leben für sie hingegeben hat. Wie können wir da sagen, nein, ich gebe mein Leben nicht ganz Jesus hin. Das passt nicht. Jeder Bereich unseres Lebens sollte auf Jesus gerichtet werden, wenn wir auf Jesus schauen und seinen Sühnetod. Ja, da können wir keine Stelle für uns behalten. Und ich möchte euch an dieser Stelle nochmals ermutigen, euch täglich das Evangelium einfach zuzusprechen. Predigt es täglich euren Herzen. denn das wird uns nachhaltig verändern. Das Evangelium ist der Motor für unser Leben. Ich komme jetzt zum zweiten Teil des Psalms und hier möchte ich jetzt die Verse 23 bis 32 lesen. Und keine Sorge, dieser Part wird viel kürzer. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels, denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden wir gedenken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn. Und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Ich finde es so beeindruckend, wie dieser Psalm jetzt eine Wendung nimmt, nachdem Gott auf das Schreien seines Sohnes hört. Ich lese dazu einfach nochmal Vers 23. Da heißt es, ich werde deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde werde ich dich preisen. Also Jesus, nach dieser Tortur, nachdem es vollbracht wurde, was wollte Jesus eigentlich? Was war ihm dann wichtig? Jesus hatte den Wunsch, zu seinen Brüdern zu gehen und das sogar, obwohl ihn alle verlassen hatten. Und wir wissen, dass Jesus auch genau das getan hatte. Nach seinem Tod ging er noch 40 Tage umher hier auf dieser Erde, zeigte sich den Menschen, Geschwistern, seinen Jüngern, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 3 heißt. Und was sagt Jesus seinen Brüdern? Was möchte er ihn verkündigen? Wieso kommt er eigentlich zurück, diese 40 Tage? Und Vers 23 sagt es ganz deutlich, wegen deinem Namen, den möchte er verkünden. Also Jesus möchte den Namen Gottes verkündigen. Jesus möchte, dass Gottes Name jetzt groß gemacht wird. Jesus möchte, das ist ja auch sehr interessant, nicht, dass sein eigener Name geehrt wird, obwohl er hier das größte Werk vollbracht hat, was jemals jemand tun wird. Und vielleicht nur als kleine Klammer, ich denke, wir haben uns alle schon für tausendfach kleinere Werke gerühmt, aber nicht so Jesus. Jesus will, dass Gottes Name gerühmt wird. Und ganz wichtig, Jesus will aber Gott nicht alleine irgendwie loben. Es heißt hier im Vers 23, in der Gemeinde will ich dich loben. Also Jesus ruft dich und mich auf, du sollst Gottes Namen hier in der Gemeinschaft loben. Vers 24 gibt sogar eine direkte Ansprache an alle, die glauben, wo er sagt, lobt den Herrn, die ihn fürchtet, ehrt ihn. Also Jesus fordert uns alle auf, mit in dieses Lob einzustimmen. Jeder soll Gott loben. Im Grunde ist Jesus wie so ein Dirigent, der vorne steht und sagt und den Takt quasi angibt, Gott zu loben. Und nochmals auf den Punkt gebracht, warum sollen wir Gott loben? Vers 25, denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, er hörte ihn. Also warum, das ist vielleicht auch nachher, wenn wir Gott loben, warum sollen wir Gott loben? Weil Gott sich wieder Jesus zugewandt hat. Denn es ist jetzt vollbracht. Jesus hat gesühnt, die Sünden wurden getilgt. Und deswegen preist ihn, preist Gott. Denn durch den Tod Jesu dürfen wir uns Gott selber wieder nahen. Und wir dürfen wissen, dass Gott die, die glauben, niemals mehr alleine lassen wird, weil er Jesus alleine gelassen hatte. Daher dürfen wir ihn loben. Und ab Vers 27 bis 32 sehen wir auch dann weiter den enormen Wunsch von Jesus, nicht nur, dass die Gemeinde Jesus lobt, sondern dass alle Menschen von überall zum Glauben finden und dementsprechend dann Gott loben. Und ich glaube, für Jesus war vor allem auch das ein Riesenansporn, ans Kreuz zu gehen, weil er weiß, dass jetzt alle Enden der Welt von Gott hören werden. Dass alle, wie es in Vers 27 heißt, satt werden können. Dass die geistig Armen oder wie es heißt, die Elenden in Jesus ein Riesenfest bereitet wird. Es können sich nun alle Menschen an dem Werk Christi nähren. In Jesus wird jede Seele satt werden, wenn sie es möchte. Oder Vers 28, wo es heißt, dann werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Also Jesus wusste, dass seine Jünger und wir heute den Auftrag haben werden, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen. Und er sieht hier schon, wie das passiert und freut sich drauf. Von überall kommen Menschen zur Einsicht und werden Gott loben. Wie herrlich ist das, weil Jesus gestorben ist. Und warum können so viele Menschen zum Glauben kommen? Warum hat das Evangelium so eine Kraft? Vers 29, denn es ist Gottes Reich. Jesus, Gott, herrscht über die Nationen. Ja, Satan hat noch Macht hier auf dieser Erde. Aber vor allem nach dem Tod Jesu Christi am Kreuz wurde Satans Macht endgültig besiegt. Und durch diese siegreiche Kraft des Kreuzes wird dieses Reich gebaut, bis alle Völker sich unter Gottes Herrschaft bekennen und verkünden, dass Gott der Herr ist. Gott steht über allen. Kommen wir noch zu den Versen 33 bis 32. Und hier wird beschrieben, wieso auch das Reich Gottes, und es ist auch so schön, niemals aufhören wird. Warum das Reich Gottes oder nach dem Tod Jesu Christi 2000 Jahre später wir immer noch Gemeinde haben, dass wir uns immer noch treffen. Was ist der Grund dafür? Vor allem Vers 32. Weil die, die an Gott glauben, es den kommenden Generationen weitersagen und Gottes Gerechtigkeit predigen, einfach denen, die noch geboren werden. Also wir sehen hier ganz deutlich, kein Mensch, der das Kreuz verstanden hat, der verstanden hat, was Jesus für ihn getan hat, ist stumm. Das gibt es nicht. Denn alle, die das erkennen, werden Gottes Gerechtigkeit den Nachkommen, den Kollegen weitersagen. Wir haben alle den Auftrag bekommen, nachkommende Generationen. Und ich denke auch vor allem, wenn es jetzt auch der Text sagt, unseren eigenen Kindern und Kindeskindern zu verkünden, wie es in Vers 32 heißt, dass es vollbracht ist, dass Jesus gesiegt hat. Das herrliche Heilswerk ist getan. Es ist ein für alle Mal vollbracht. Und das sollen wir weiter sagen. Und deswegen wird Gottes Reich, solange es die Erde gibt, niemals aufhören, weil wir das weiter sagen werden. Und wir werden nicht aufhören, weil Jesus Christus zu herrlich ist. Und ich denke zusammenfassend zu dem zweiten Part des Psalmes, also die Verse 23 bis 32, können wir Folgendes sagen. Ein Kind Gottes, jemand, der von seinen Sünden befreit wurde, der lobt Gott alleine und vor allem auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Der lebt für Gott und für sein Reich, weil er erkannt hat, dass das, was Jesus getan hat, das bedeutet ihm einfach alles. Jesus gab sein unendlich viel wertvolles Leben für uns hin. Das ist das Mindeste, dass wir ihm jetzt unser Leben hingeben. Denn Jesus möchte das für uns, dass wir sein Reich ausbauen, dass wir seinen Namen verkünden. Und das ist auch so wichtig zu wissen. Der Glaube an Jesus Christus hat Folgen. Er nimmt uns in die Verantwortung. Es geht nicht mehr um uns und unser Reich, sondern um seins. Wir leben nicht mehr für uns, wir leben dafür, um Gott und seinem Namen Ehre zu bringen. Und wir wollen so sehr, und das, dieser Wunsch muss in uns aufkommen, mehr und mehr, je mehr wir das Werk verstehen, dass Menschen gerettet werden. Uns können die anderen nicht egal sein. Wir können nicht stumm bleiben. Und wenn dem doch so ist, ich glaube, dann haben wir das Kreuz leider zu oft nicht mehr vor Augen. Wahrer und echter Glaube hat Folgen. Und zwar möchtest du für diesen wunderbaren Gott leben. Und das ist so wichtig. Der Tod und die Auferstehung Jesu verändert alles. Und vor allem wollen wir mit allem, was wir haben, Gott loben, weil wir gerettet wurden von diesem bestialischen Zorn Gottes. Wir wurden davor bewahrt, ewig bestraft zu werden. Und ich fand es interessant, wir hatten so einen Glaubenskurs gemacht und da kam ein Punkt raus. Warum sind wir eigentlich noch auf der Erde? Oder was sollen wir hier auf der Erde tun? Und es sind eigentlich zwei Dinge, und die kommen hier aus dem Psalm raus. Sie sollen Gott loben und sein Wort weitergeben. Und das Interessante ist, der zweite Part wird wegfallen. Wir werden Gott im Himmel auf ewig loben, aber das Wort weitergeben wird einmal aufhören. Und deswegen sollte vor allem dieser Part niemals außer Acht. Du bist hier auf der Erde, und das ist ganz wichtig. Nicht, um dir dein Reich aufzubauen, nein, um Gott zu loben und seinen Namen zu verkünden allen Generationen. Deswegen sind wir noch hier und deswegen hat Gott uns sich noch nicht zu uns gerufen. Ich möchte jetzt mit einer kurzen Begebenheit schließen. Es ist eine wahre Begebenheit aus der Daily Mail, also so einer englischen Zeitung. Der 7. Mai 2014 wird für die 23-jährige Christina Simoes der traurigste und glücklichste Tag ihres Lebens zugleich gewesen sein. Was war passiert? Christina lebt mit ihrem Partner und ihrem 18-monatigen Kind im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Haverhill, Massachusetts. Plötzlich bricht im Haus ein Feuer aus und Christina merkt, dass sie nicht mehr übers Treppenhaus fliehen kann. Zu groß ist die Gefahr, dass ihr Baby schwerwiegende, sogar tödliche Folgen erleiden kann. In ihrer Not, da das Haus nun zu einstürzen drohte, entschließt sie sich zu etwas Außergewöhnlichem. Sie geht auf den Balkon, drückt ihr Kind dicht an sich heran und springt aus lauter Mutterliebe mit Cameron 10 Meter hinab ins Ungewisse, in der Hoffnung, dass sie es beide irgendwie überstehen werden. Das Kind kommt ohne jegliche Verletzung davon, doch die Mutter bricht sich dabei den Rücken und wird zeitlebens nun an einen Rollstuhl gefesselt sein. Ihr Leben ist nun von nun an nicht mehr das, was es einmal war, aber im Krankenhaus gibt sie zu Protokoll: Alles, was ich jetzt durchmache oder durchmachen muss, die Schmerzen sind es wert, solange ich ihn, meinen Sohn, herumlaufen und spielen sehen kann. Und ich denke, dieser Junge wusste immer, oder wird jetzt auch schon über 10 Jahre sein, dieser Junge weiß immer, wenn er seine Mutter im Rollstuhl sieht, dass sie das für ihn tat. Und es macht sie froh, wenn sie ihn glücklich rumlaufen sieht. Und ich denke, immer, wenn wir ans Kreuz schauen, dürfen wir sagen, genauso, das tat Jesus für mich. Und wir machen Jesus froh, wenn wir Gott loben und für ihn leben. Amen.